Kannst du irgendeinen Zaubertrick, Lukas?
Ich kann keinen Zaubertrick.
Du kannst keinen Zaubertrick, schade.
Nee, leider nicht. Also so krasse Sachen wie so.
Es kann auch was ganz Dummes sein, was Kleines.
Naja, nee. Nicht so richtig.
Nicht so richtig. Schade. Weil dann könnte man nämlich das an Al-Gaib schreien.
Was hat es denn damit auf sich?
Was hat es denn nur damit auf sich? Wenn man jetzt die letzten Tage sich im Internet bewegt hat, ein paar Memes verfolgt hat, dann weiß man vielleicht, um was es heute geht. Oder man hat den Titel dieser Folge gelesen. Herzlich willkommen beim Filmmagazin.
Hallo.
Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir sind zusammen das Filmmagazin. Wir reden einmal in der Woche über Film, Fernsehen und alles drumherum und außerhalb. Meistens, was wir aktuell gesehen haben. Mittlerweile, wir haben uns da ein kleines bisschen angepasst, dass wir uns einfach für eine Woche uns sozusagen einen Film oder eine Serie vornehmen. Das kann mal was Aktuelles sein oder mal was nicht. Aber ab und zu gibt es auch kleine Spezialfolgen, wo wir hinter die Kulissen schauen. Aber man kann sagen, dass wir insgesamt einen eher für touristischen Ansatz verfolgen. Dafür für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Wir versuchen zumindest, das ist unser Anspruch, das müsst ihr am Ende beurteilen, ob uns das auch gelingt, wo ihr uns auch immer schaut, ob bei YouTube dort auch mit Bild oder eben auch bei Spotify auf unserer Webseite filmmagazin.audio oder auf allen anderen verschiedenen Podcatchern eurer Wahl sind wir eigentlich überall zugegen. Wenn ihr das Filmmagazin irgendwo eingibt, müssten wir eigentlich aufploppen.
Ich habe mehrere Korrekturen.
Verdammt.
Zum Beispiel hast du, glaube ich, indem du gesagt hast, wir gehen feuilletonistisch an die Sache ran, ja, hast du, glaube ich, das gesamte Feuilleton gegen dich aufgebracht.
Das ist mir ziemlich egal. Sucht euch erstmal ein anderes Wort dafür raus als Feuilleton, das kann nämlich niemand schreiben.
Stimmt. Und Part 2 ist, ja, filmmagazin.audio ist unsere Adresse noch.
Ja, aber
die
haben wir noch.
Ja, die haben wir noch. Die wird es auch als Weiterleitung weitergeben.
So.
Aber ich habe in guter CEO-Manier Kost gecuttet. Das heißt, wir downgraden. Das muss man so sagen.
Ihr könnt ja auf das mal eingeben und wenn ihr die letzten Tage vorher oder Wochen mal vorher auf unserer Webseite wart, dann wird euch eine Änderung auffallen.
Bald. Ist noch nicht umgesetzt. Vielleicht,
kommt,
wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon umgesetzt.
Dann kommt noch. Aber ihr könnt ja sagen, vielleicht findet ihr ja auch besser. Also wir haben es ein bisschen entschlackt, könnte man sagen. Gestreamlined. Gestreamlined ist ja Marketingbegriff. Wir haben es ein bisschen vereinheitlicht, ein bisschen einfacher gemacht, simplifiziert, aber dadurch natürlich auch von der Designsprache her deutlich einfacher gestaltet. Ja. Und wir sparen Geld. Also
wir sparen wirklich viel Geld damit. Und deswegen heißt der neue, also filmmagazin.audio bleibt aber nur als Weiterleitung, aber die richtige Adresse in Zukunft ist filmmagazin.org.
Siehst du, das hast du mir einfach noch nicht gesagt, deswegen wusste ich das nicht.
Nee, das stimmt. Ich habe dir aber einen Link geschickt.
Das ist mir
aber,
ob ich mir das durchlese. Ich klicke bloß auf Links, ich lese das doch nicht durch.
Ist auch sicherheitsmäßig gut. Okay, wir verquatschen uns. Also das ist eine kleine Hausmitteilung. Eine andere Hausmitteilung ist, wenn ihr irgendwas im Hintergrund hier hört, irgendwelche Nachbarn hier bohren gerade. Also das.
Aber es kann auch sein, dass das die Software auch rausrechnet, oder?
Das ist möglich. Also ich will nur sicherheitshalber vorwarnen, falls wir auch mal irritiert sind oder so und ihr wisst nicht genau, warum. Meistens, also es liegt dann am Bohren oder an uns selbst. Das liegt allerdings nicht am Bohren, wenn ihr das jetzt hört, sondern das liegt daran, dass Martin sein Handy nicht weggelegt hat.
Frech. Oh mein Gott.
Zu unserer Verteidigung, wir zeichnen Freitagabend auf und wir haben beide, glaube ich, einen langen Arbeitstag hinter uns.
Kann man so sagen.
Deswegen umso besser, dass wir heute über einen lockeren Unterhaltungsfilm sprechen.
Was einfach ist, was man schnell mal so an einem kleinen Nachmittag wegsnacken kann.
Ja.
Es soll nämlich um Dune Part 2 gehen. Unschwer zu erkennen, das ist der zweite Teil, eine Fortsetzung aus dem Jahre 2021. Da erschien ja Dune Part 1 von Denis Villeneuve, die Buchverfilmung von Dune, der Wüstenplanet, das erste Buch, das ja schon damals in den 80er Jahren schon mal eine Verfilmung bekommen hat, die aber gemeinhin nicht so beliebt ist, kann man sagen, von David Lynch, wo man sich etwas verhoben hat, könnte man sagen, wo es noch nicht ganz so funktioniert hat, weil man sich wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel vorgenommen hat, einen riesenfetten Science-Fiction-Schinken so mit einem Film zu erzählen. Deswegen hat man sich jetzt beim zweiten Versuch gedacht, gut, mehr Geld A,
ja.
B, bessere Schauspieler und C, dann halt auch zwei Filme daraus zu machen. Und mit Part 2, der am 1. März 2024 gestartet ist, der dann halt auch das Ganze dann zu Ende erzählt, das erste Buch. Und quasi für alle Leute, die den ersten Film geschaut haben, die werden auch schon direkt wissen, um was es geht. Es geht auch direkt quasi weiter, könnte man sagen. Also da gibt es keinen Zeitsprung oder so, sondern Part 2 setzt dort fort, wo Part 1 aufgehört hat.
Vielleicht gleich erstmal eine ganz kurze erste Zwischenfrage für die noch nicht richtig was damit anfangen können oder Dune Part 1 nicht gesehen haben. Braucht man Part 1? Wir haben ja Part 1 gesehen.
Ja, würde ich sagen.
Ich bin mir nicht so sicher.
Bist du nicht so sicher? Ich glaube, du bist schon... an vielen Stellen verwirrt oder du hast das Gefühl, ey, ich müsste jetzt noch mehr wissen. Ich glaube, es funktioniert. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man komplett im Nichts dasteht, aber ich glaube, wenn du die Ben Gesserit ist zum Beispiel so ein Begriff, dass davon, das wird dir einfach dann präsentiert, was es ist, und du kriegst jetzt nicht nochmal eine Dialogszene, wo gesagt wird, hey, die Ben Gesserit sind ein Geheimbund von Frauen, die die Geschicke des Universums lenken. Ja. Ne?
So, das zum Glück nicht.
Zum Glück nicht.
Hätte man auch machen
das
können.
Hätte man bei Avatar, hätte man das so gelöst, bei der Avatar-Verfilmung von Netflix. Aber partout macht das eher nicht. Deswegen wurde ich eben schon im ersten Teil zu sehen. Halt auch alleine, weil der natürlich auch ziemlich gut ist. Sehr atmosphärischer, hochkarätiger Science-Fiction-Film. Deswegen, da macht man auch nichts falsch. Den sollte man sich wirklich vorher anschauen, finde ich. Auch wenn es kein absolutes Muss ist, wenn man absolut nicht in der Lage ist, jetzt sich den vorher noch anzuschauen, ist es theoretisch möglich, aber ich würde es keinem empfehlen.
Ja. Wollen wir spoiler-free eigentlich durch die Inhaltszusammenfassung gehen? So ein bisschen zumindest.
Durch die Inhaltszusammenfassung wir können dann nach der Inhaltszusammenfassung und unseren ersten Kritiken, wo wir dann könnten wir danach, das ist ja meistens bei uns, dass wir dann, je länger wir drüber reden, desto
mehr spoilern wir.
Spoilern wird dann, das ist dann jedem auch bewusst. Ich meine, es ist auch ein Buch, das gibt es ja auch schon ganz lange. Ich meine, ihr kennt die Geschichte.
Das stimmt. Die Geschichte ist freigegeben.
Deswegen, also nach dem Untergang von dem Haus Atreides, das ja sozusagen im ersten Teil dann die Aufgabe vom großen Imperator bekommen hat, sich um den Dune, um den Wüstenplaneten zu kümmern, sich um die Spice-Förderung zu kümmern, dieses unglaubliche Rohstoff, der quasi die Galaxie anfeuert, weil es sozusagen auch für die intergalaktische Reise benötigt wird, so als Rohstoff, als Ölmetapher, aber gleichzeitig ist es auch eine Droge. Ja. Wenn man die zu sich nimmt, dann kriegt man quasi Visionen und kriegt auch so ein bisschen Fähigkeiten in die Zukunft schauen zu können, wenn man das überlebt, wenn man dieses Zeug nimmt. Man bekommt aber auch Träume von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder von möglichen Zukünften. Also so Visionen, was möglich sein könnte. Dieses Haus Atreides hat sich eben um die Förderung des Spice und halt um den Planeten gekümmert, weil es gibt natürlich große Streitigkeiten in der Galaxie um diesen Planeten und ganz besonders natürlich auf dem Planeten gibt es die Fremen, das ursprüngliche Volk auf dem Wüstenplaneten, die natürlich das gar nicht gut finden, dass sie so ausgebeutet werden, weil die werden wirklich unterdrückt und ermordet, weil sie eben nicht ihren Planeten hergeben wollen. Und im Verlauf des ersten Teils wird eben Haus Atreides dann Opfer einer Intrige. Die verfeindeten Harkonnen übernehmen den Wüstenplaneten. Paul Atreides, der jüngste Sohn und sozusagen Thronerbe, verliert einen Großteil seiner Familie, außer seine Mutter, und er überleben sozusagen dieses Attentat oder diese Intrige. Und sie schlagen sich jetzt auf die Seite der Fremen, um dann gemeinsam gegen die Harkonnen, gegen die Besatzer zu kämpfen, aber auch dann gegen den Imperator selbst, der dann im Hintergrund ja die Fäden mehr oder weniger in der Hand hat. Das ist zumindest jetzt die Kurzzusammenfassung, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir so auf einem Nenner sind.
Ja, das ist aber eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst, so was man von dem Film erwarten kann. Wir begleiten quasi eine relativ kurze Zeitspanne. Also es geht ja auch um eine Schwangerschaft sozusagen in dem Film. Also ich denke mal 9 Monate ungefähr könnte die Zeitspanne sein.
Naja, könnte auch wieder nicht. Weil er dann auch das Beiß eine Rolle spielt und das Kind auch noch nicht dann geboren ist im Verlauf des Films.
Vielleicht auch weniger dann.
Das könnte noch weniger sein, ja. Also, aber ich würde es vielleicht ein halbes Jahr, würde ich mal schätzen, umspannt der Part 2, der so geht.
Genau.
Vom Gefühl her.
Er ist auch wieder ein langer Film, 2,40 glaube ich, dauert er. Und er fährt auf jeden Fall, und dann erstmal von der Handlung ein Stück weg zu gehen, er fährt auf jeden Fall wieder mit einer absoluten Starbesetzung auf. Ne? Also Paul Atreides, hast du schon gesagt, Timothée Chalamet, seine später Freundin, ich glaube, das spoilert man nicht zu viel, weil man das auch im Trailer schon sieht, dass die zusammenkommen werden. Chani gespielt von Zendaya, eine von den Fremen, eine der Fremen. Und du hast auch Nebenrollen, also du besetzt durch den Baron der Harkonnen, Stellan Skarsgård, du hast Austin Butler mit drin, du hast Dave Bautista als den am Anfang noch Machthabenden der Harkonnen auf Arrakis, also auf dem Wüstenplaneten. Du hast Josh Brolin, du hast Christopher Walken, du hast Florence Pugh, du hast Lea Seydoux, du hast aber auch Anya Taylor-Joy, auch jetzt sehr aufstrebende, also auch nur in, glaube ich, einem Bild kurz mal zu sehen oder
war
so.
Auch schnell mal geholt,
Also es wird wirklich, es wird da wirklich rausgefeuert, kann man sagen.
Ja, und nicht nur auf Besetzungsart und Weise, sondern halt auch audiovisuell, könnte man sagen, wird aus allen Rohren gefeuert. Da kann man auf jeden Fall sagen, wenn wir mal wieder so einen wertigen Science-Fiction-Film sehen, weißt du, wo du jedem Prop ansiehst, dass der vorher 3 Stunden oder 30 Wochen im Sand gelegen hat, damit es auch dieses Gefühl bekommt, ja, dieser Gegenstand kommt vom Wüstenplaneten, dann ist das auf jeden Fall ein Film für einen, da ist nichts irgendwie, was künstlich wirkt. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz, ganz großen Stärken von Denis Villeneuve. Das hat er ja schon mehrmals bewiesen, dass er Science-Fiction-Optiken kann und auch verschiedene Science-Fiction-Optiken. Ich meine, Arrival und Blade Runner sehen und jetzt Dune sehen ja alle unterschiedlich aus, muss man sagen. Auch wenn man eine Bildsprache auf jeden Fall erkennt, aber ich muss sagen, er hat da wirklich immer wieder, findet er trotzdem seine Welten immer eine eigene Note. Und das ist wirklich ein großer Film, ein epochaler Film von der Herangehensweise, weil die Bilder sind groß, sind riesig, was natürlich auch am Format liegt, weil jetzt müssten wir auch sagen, wir haben den Film nämlich nicht einfach nur schnöde ins normale Kino gegangen, weil das würden wir nicht machen. Wir waren dann damals schon bei Oppenheimer in Prag, um uns das Ganze im IMAX-Format anzuschauen. Also nochmal in einem ganz besonderen Kinoformat, wo auch dann Dune Part 2 auch gedreht wurde in diesem Format und haben uns den Film dann nochmal in Prag angeschaut mit dieser sehr besonderen Leinwand, die ja sehr hoch ist.
24 mal 20 Meter oder so, genau. Das ist schon
sehr beeindruckend, deswegen davon profitieren natürlich diese enormen Weiten, aber halt eben auch die riesen Gesichter, die man natürlich ähnlich auch wie bei Oppenheimer auch häufig sieht. Aber natürlich die großen Szenen sind natürlich jetzt noch größer dadurch.
Ja, genau. Und deswegen würde ich auch sagen, bei Dune lohnt sich das, sorry Christopher Nolan, aber lohnt sich das noch mehr als bei Oppenheimer in IMAX zu schauen, weil bei Oppenheimer waren halt die ganze Zeit große Gesichter auf der Leinwand und durch IMAX wurden die Gesichter halt größer.
Was auch nicht schlecht ist.
Aber bei Dune hast du halt, also Feuerwerk an Fantasy-Welt in ganz großem Format. Und der Ton ist natürlich, also in diesem IMAX-Kino, die sind auch sehr, ich habe dann später ein Video dazu gesehen und es ist wohl so, dass die Firma IMAX kommt, glaube ich, aus Kanada und die monitoren jedes der großen IMAX-Kinos von einem Cockpit in Kanada aus und überwachen dann sowas wie Temperatur und Lautstärke und so ein Zeug, um die Qualität zu sichern. Das ist schon krass und das ist auch wirklich eine gute Anlage. Also laut, sehr laut. Also wir haben am Tag danach noch die Ohren gefiebt. Ja. Meine App hier, Lautstärke-Warnungs-App, hat mir mehrfach angezeigt, dass wir die 90 Dezibel überschritten haben. Also es ist extrem. Also man hat danach das Gefühl, man war im Konzert. Aber es ist halt trotzdem halt gut, es kratzt nicht, es übersteuert nicht, es ist halt wirklich trotzdem noch klar, trotz der Lautheit. Und das hat es schon zu einem richtigen Erlebnis gemacht, aber das hat auch dazu geführt, dass ich mich danach gefragt habe, fand ich das jetzt so geil, weil das halt in IMAX war und weil es da richtig gut aussah? Oder funktioniert das auch auf dem Fernseher? Es muss man sagen, viele gute Fernseher heute vermitteln ja auch ein besseres Bildgefühl als ein schlechtes Kino.
Das ist richtig auf jeden Fall. Ja, deswegen, der Film profitiert auf jeden Fall, glaube ich, sehr von einem Kinoerlebnis, von einer sehr guten Soundanlage, dass man von so einem Film dann auch eingenommen ist und deswegen diese technische Brillanz auf jeden Fall erstmal für sich erkennt und das Ganze dann halt auch so in den Vordergrund stellt, dass man vielleicht dann gar nicht so sehr über die Handlung nachdenken muss, weil man erstmal sagt, das war erstmal ein krasses Erlebnis, weil solche Filme erscheinen vielleicht wirklich nur einmal im Jahr, muss man sagen, wenn überhaupt. Allein dafür ist dann ein Erlebnis, wo man dann wahrscheinlich vielleicht gleich dann auch mal Story-Schwächen außer Acht lässt. Aber allein dafür muss ich sagen, ist auf jeden Fall lohnt es sich. Und das kann man ja auch ein bisschen getrennt voneinander sich anschauen. Also ich finde es auf jeden Fall daher immer eine Reise wert, auf jeden Fall IMAX. Allein wirklich dieser Sound, der das nochmal ganz, ganz besonders macht, dass man wirklich auch das Gefühl hat, man ist irgendwie so Teil einer Riesenschlacht. Das ist irgendwie, dass man dann wirklich, weil der Film eskaliert an manchen Momenten schon, gerade dann gegen Ende, natürlich hin, wie es sich dann bei einer Drei-Akt-Struktur gehört, dass es natürlich immer weiter sich steigert, dass wir dann auch am Ende eine große Schlachtszene haben. Und das ist wirklich schon einzigartig und ich kenne auch kaum jemanden wie Denis Villeneuve, der das dann auch trotz dieser Epik, dieser epochalen Bilder trotzdem jederzeit fest im Regiesattel sozusagen sitzt und jederzeit nie vergisst, dass er eine Geschichte erzählt oder das irgendwie überhand nimmt, weil selbst diese Szenen sind dann recht knackig und kurz. Ja. Das ist jetzt nicht so wie bei Herr der Ringe oder so, dass dann, auch wenn das natürlich großartig sein kann, aber man hat es dann bei Hobbit später gesehen, dass dann Peter Jackson auch dazu tendiert, dann so eine Schlacht, dass die mal eine Stunde geht. Also ich glaube, beim letzten Hobbit geht wirklich diese Endschlacht, Schlacht der fünf Pferde, wirklich, wenn man sich wirklich um diese Schlacht ansieht, über eine Stunde. Und das ist einfach viel zu lang. Das passt nicht mehr zusammen, weil dann natürlich auch versucht wird, eine Handlung in dieser Schlacht zu erzählen. Und da ist, passiert da ständig was. Ständig explodiert oder wird jemand getötet. Und dass diesen Fehler begeht Dune erst gar nicht. Deswegen, so was das Erlebnis angeht, das Audiovisuelle, das Technische, kann man dem Film, glaube ich, sehr, sehr wenig vorwerfen. Auch gerade auch, was so Kostüme angeht, muss ich sagen. Auch echt außergewöhnlich. Da hat sicherlich auch schon ein dicker Favorit auf den 2025er Oscar. Mhm. Für bestes Kostümdesign war alleine die Rolle von Florence Pugh als Prinzessin Irulan, die dann so eine Art Kleriker-Kostüm so ein bisschen anhat, weil das ja auch so ein sehr kirchlicher Kontext hat, dieses Imperium auch so ein bisschen, weil sie ist ja die Tochter des Imperators und wirkt zumindest so ein bisschen so, dass sie sozusagen als Geistliche so ein bisschen auch auftritt. Und die haben mir dann so eine ganz, also schon bekannte Kleriker, also es wirkt wie in World of Warcraft so ein bisschen eine Klerikerrüstung, aber halt sehr fein ausgearbeitet, das nicht aussieht wie in World of Warcraft, aber es hat mich so ein kleines bisschen dran erinnert. Aber das wirkt total mit Gedanken halt gemacht, weil sie halt auch tatsächlich im Verlauf des Films wird diese Klerikerrüstung immer zugezogener. Und am Anfang hat sie quasi nur so ein kleines Kettenhaube auf und die wird immer enger, diese Kettenhaube, und immer verdeckt immer mehr ihr Gesicht. Und das passt ja auch dann zu dem Verlauf des Films so ein bisschen. Oder auch sehr, sehr stark dazu, wie sich dieser Charakter auch entwickelt. Oder dass man immer weniger weiß, was sie genau plant, oder immer mehr Teil dieser Intrigen auch wird. Und dass sie sozusagen am Anfang noch dem recht aufgeschlossen ist und dann immer mehr Teil dieser Intrigen wird. Deswegen finde ich das allein daher auch von Kostümdesign her super.
Ja, also man muss auch sagen, der stand ja unter einem guten Stern, sage ich mal, wenn man einfach nur das weitermacht, was man im ersten Teil richtig gemacht hat. Er hat ja auch 6 Oscars damals bekommen. Für die Filmmusik Hans Zimmer, also auch da wieder, also finde ich, das ist einer der Soundtracks von Hans Zimmer, die mir am besten gefallen, weil der sehr von dem abweicht. Also jetzt nicht von der Pompösität her, sondern von den Klängen und vom Designpart her weicht der am stärksten mit davon ab, was man von ihm so kennt, und das funktioniert richtig gut. Also er fängt damit wirklich diese Wüstenplaneten eigentlich ein. Das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Gibt's auch ein tolles Feature, das können wir alles verlinken, bei YouTube habe ich das gesehen, glaube ich, von der Vanity Fair, die für Dune Part 1 mal die Arbeit von Hans Zimmer sich angeguckt hat. Oder nicht nur seine Arbeit, sondern es sind ganz viele Musikerinnen und Musiker daran beteiligt und sie stellen das so ein bisschen vor. Und da gibt's echt, da haben die teilweise ja Instrumente aus Metall gebaut, die so schwingen und so und die dann nochmal verzerrt, damit diese Klänge bei rauskommen. Das ist wirklich schon gut. Oder ein Flötenspieler, den er gebeten hat, einfach die Flöte nicht so zu spielen, dass ein Klangton rauskommt, sondern einfach nur dieses Pusten, und dann hat man das im Prinzip zu diesem Windgeräusch umgeformt und so. Also ist schon
simple Idee, gut umgesetzt. Ja,
also Filmmusik, Kamera, Schnitt, Ton, visuelle Effekte, Szenebild, gab es die Oscars 2022.
Hat's wahrscheinlich dann jetzt auch auf jeden Fall, die Nominierung hat es wahrscheinlich auf jeden Fall auch für nächstes Jahr. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber wir müssen ja dann auch mal zum Rest des Films kommen. Ja. Wenn nämlich die Geschichte. Weil das ist ja schon interessant, und ich habe ja auch, also es gibt, der Film, muss man wirklich sagen, zumindest das Gefühl, dass er nochmal sozusagen in der popkulturellen Gedächtnis und auch so im aktuellen Diskurs deutlich, deutlich über dem ersten Teil ist. Also dass da deutlich mehr Hype auch generiert wurde und deutlich mehr Leute diesen Film auch gesehen haben und drüber sprechen, diskutieren. Größtenteils sehr, sehr positiv, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, aber es immer noch natürlich kritische Stimmen gibt. Was ich auch einerseits interessant finde, weil dieses basiert natürlich auf dem Roman von Frank Herbert von 1965 und wurde ja schon dann in den 80er Jahren verfilmt. Und es handelt sich ja im Prinzip so eine Oldschool-Science-Fiction-Geschichte. Ne? Das ist auch durchaus eine Kritik, die auch häufiger kommt, warum wir dann immer wieder diese alten Science-Fiction-Schinken unbedingt verfilmen müssen und denen so viel Aufmerksamkeit geben. Kann in Science-Fiction auch nicht mal anders funktionieren und anders aussehen. Ne? Solarpunk zum Beispiel ist so ein Genre, das gibt es übelst wenig, so diese eine hoffnungsvolle Zukunftsvision. Da sind wir sowieso dabei, warum gucken wir uns eher Dystopien an als Utopien?
Sehr oft drüber gesprochen,
ne? Aber es ist natürlich vor allen Dingen halt diese alten Schinken, die uns trotzdem noch immer begleiten, weil die natürlich irgendwie wichtig sind. Weil natürlich Dune auch vieles ermöglicht hat und natürlich auch Star Wars zum Beispiel natürlich sehr offensichtlich, wenn man sich Tatooine anguckt, auch sehr viel genommen hat von Dune. Und das natürlich trotzdem was immer sehr interessant ist, weil ja auch Frank Herbert sehr offen auch immer gesagt hat, warum hat er diesen Roman oder diese Romane, sind ja insgesamt 6, die er geschrieben hat, gemacht hat, weil er vor allen Dingen halt auch diesen falschen Propheten, weil darum am Ende geht es ja auch sehr darum, ne? Es wird halt immer gesagt, dass halt Paul Atreides sozusagen der Erlöser der Fremen ist, der, wie am Anfang der gesprochen, der Lisan al-Gaib, der quasi der Auserwählte, der die Fremen befreit vom Joch des Imperiums, als auch von den Harkonnen, aber selber die ganze Zeit ist, naja, ist er das denn wirklich? Ist das bloß eine Geschichte, die den Fremen erzählt wurde von den Bene Gesserit, die sozusagen als Geheimbund im Hintergrund die Geschicke des Universums irgendwie leiten? Kann diese Prophezeiung wirklich echt sein? Und Paul Atreides hat ja selber dann Zukunftsvision, dass er, wenn er diese Rolle annimmt, des Anführers der Fremen, selber dann zu einem Märtyrer mehr oder weniger wird und einen heiligen Krieg anzettelt, der Milliarden von Menschenleben kosten wird. Mhm. Also sollte er das wirklich tun, und das ist ja dann auch immer so diese Ausgangslage gewesen, und Frank Herbert war es ja auch wirklich ein Anliegen, zu zeigen, dass wir charismatischen Anführern sehr skeptisch gegenüber sein sollten. Mhm. Also für ihn war das dann vor allen Dingen John F. Kennedy und den Vietnamkrieg, der natürlich hier dann so im Vordergrund stand, dass er halt gesagt hat, dass er sehr kritisch solchen Persönlichkeiten gegenüber ist, wo alle Leute sagen, ja, das ist unser großer Anführer und mit so viel Charisma gehorchen wir dem irgendwie oder geben ihm Macht. Und dann, wenn er sagt, ja, wir ziehen den Krieg, dann machen wir das, auch alle blind. Und ihm war es ein sehr Anliegen, das halt mit dieser Romanreihe zu dekonstruieren.
Und das zeigt der Film ja auch, also das zeigt der Film an Paul Atreides ja tatsächlich. Also wir haben bestimmt eine Hälfte des Filmes, wo man ihm sehr zugetan ist als Zuschauer. Man ist ihm bis zum Ende auch zugetan, muss man sagen, weil er ist da noch der Protagonist, das kann man, glaube ich, sagen. Erst am Ende kommt dann so ein bisschen, da fragt man sich dann so ein bisschen, wo geht's denn jetzt hin? Aber man merkt schon auch in seiner Entwicklung, ne, er muss sich ja wirklich beweisen, also ihm wird da kein Wohlwollen gegenübergebracht von den Fremen, also von allen Seiten. Es gibt da auch unterschiedliche Strömungen, dieses in Teilen sehr religiöses Volk, wo es auch religiöse Hardliner gibt, die Fundamentalisten, wie sie im Film heißen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Skeptische, die eher so ein bisschen weltlich, wo seine Freundin dazugehört, ne, die so ein bisschen weltlich orientiert sind und die auf alte Weissagungen jetzt nicht so viel geben. Ja. Und das ist ja das einzige Pfund, mit dem er ankommt, in dem nämlich gesagt wird, der ist ja von der Prophezeiung. Und wenn natürlich die Leute sagen, Prophezeiung, haben wir auch mit Prophezeiung, hat man einen schweren Stand. So, die sind eher dann so, ich sag mal, moderne Freiheitskämpfer, die für ihre Sache kämpfen. Und diesen Spagat muss er irgendwie hinkriegen. Und dafür ist er bereit, auch strategisch schwierige Entscheidungen zu treffen, die er dann auch macht. So. Ja. Und das zeigt der Film tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Bis zu einem Punkt, an dem es dann sein könnte, dass man einen Schritt zu viel macht.
Vielleicht. Oder man hat ihn davor auch schon gegangen, weil hat auch den Neville Neuf auch in Interviews häufig betont, dass er quasi die Figur von Shani, also der Freundin von Paul Atreides, so verändert hat im Gegensatz zum Buch, dass Shani quasi sozusagen die Perspektive von ihm und auch der Zuschauer sein soll, dass sie quasi von außen das mehr oder weniger betrachtet und sie quasi das rationale Gewissen des Films ist. Und sie quasi dann halt auch durchschaut, zu was Paul Atreides wird, und quasi sozusagen der mahnende Blick ist und sie quasi wirklich für die Rationalität steht, für gegen diesen Krieg und auch gegen diese Vereinnahmung der Fremen. Diese Rolle hatte sie in den Büchern wohl gar nicht so stark. Da war sie deutlich passiver und er hat sie zu einer deutlich aktiveren Rolle gemacht, was natürlich auch eine clevere Idee ist und auch so eine gute Aktualisierung des Geschehens ist, um diesen Punkt auch nochmal deutlicher zu machen. Aber die Kritik, die ich dann teilweise zumindest auch gelesen habe, ist eben, dass es dann doch relativ einfach sich aufteilt, wer die Guten und die Bösen sind. Sozusagen alle, die Shani folgen oder besonders Shani eben, ist dann die Gute. Und quasi alle dagegen sind quasi auch die Bösen von Paul Atreides, seine Mutter, die dann halt auch zu einer religiösen Figur wird und halt auch der Stilgar, der von Javier Bardem, der halt auch einer der Fremen ist, der zu den religiösen Fremen gehört, der dann halt auch immer weiter sich diesem Glauben verfällt, quasi am Anfang noch halbwegs rational wirkt, aber sich quasi immer mehr
der radikalisiert sich
wirklich. Ja. Und dann halt natürlich die Harkonnen, wo man gar nicht diskutieren müsste, nee, da dass man, die nee, Bösen nee. Sind, dann wird, denen wird auch quasi keine zweite Seite geben, auch was auch vollkommen okay ist, weil das ist auch wiederum so beeindruckend, wie ihre Welt gestaltet ist, die auch kurz mal für so 20 Minuten im Film im Fokus steht, wo man auf der Heimatwelt der Harkonnen ist, was auch ganz audiovisuell durch einen Schwarz-Weiß-Filter nochmal ganz deutlich gemacht wird, dass diese Welt ja auch schwarz-weiß ist. Also die Welt der Harkonnen kennt ja auch nur gut oder halt Feinde und wir. Wir gegen die ist quasi auch ein Faschismus, der dort auch herrscht. Es gibt einen Anführer und Gewalt ist quasi Mittel, wie man eine Gesellschaft regiert und es gibt auch kein Individuum mehr. Alle sind im Volk aufgegangen, sehen auch alle gleich aus durch diese Glatze und alles ist quasi
und dann die weiße Farbe sozusagen, die, weiße Farbe die dann auf dem Planeten dazu kommt.
Deswegen, also ich glaube, das ist relativ eindeutig auch als Faschismus zu erkennen. Ja. Deswegen, die sind natürlich
und sind alles Männer. Böse.
Ja, aber es gibt auch Frauen.
Es gibt Frauen, aber die sind, Sklaven, die sind halt Haustiere. Ja, genau. Sie werden sogar an einer Stelle Haustiere genannt, glaube ich.
Ja, also da ist es dann recht eindeutig. Deswegen ist es da jetzt ist der Film, obwohl er so komplex wirkt und es ja auch teilweise ist und auch in seiner Bildsprache und auch von seinem Weirdness-Level nenne ich es mal her, weil der ist ja durchaus so ein bisschen abgedreht, was dann den Drogenkonsum und was daraus folgt angeht. Aber ja eigentlich in seiner moralischen Bewertung ist er ja ziemlich eindeutig. Da ist er eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie Star Wars. Da ist jetzt nicht so schwer, wie man zur dunklen und zur guten Seite eigentlich zählen würde. Es ist nur so, dass vielleicht Paul Atreides auf der guten Seite anfängt und dann sich radikalisiert.
Auch. Ich glaube, man kann ihm zugute halten, dass er zwar von einer relativ einfachen Wertung jetzt von außen zuschauend ausgeht, aber er zeigt dann trotzdem auch in diesen Systemen, was wir schon umrissen haben mit der, wie Paul Atreides sich verändert. Ne? Er zeigt dann gut, was dann auch passieren kann, selbst wenn man etwas Gutes einer Rolle zuschreibt oder so, oder? Er zeigt auch bei den Harkonnen, das fand ich dann sehr spannend, an der Figur von Dave Bautista, Raban, der ja eigentlich der ich sag mal der Statthalter ist für den Wüstenplaneten und auch
Arrakis.
Für Arrakis und auch böse, also sozusagen als einer der Hauptbösewichte im Teil 1 auch auftritt, ne, weil er sozusagen dieses reine wirtschaftliche Interesse, das die Harkonnen an dem Planeten haben, nämlich einfach Spice abbauen, Spice abbauen, Spice abbauen mit Gewalt auch. Dafür steht er im ersten Teil. Im zweiten Teil sehen wir, wie er eigentlich am eigenen System scheitert, weil er schafft es nicht, die Leistung zu bringen, die sich in dem Fall sein Vater halt der Chef ist, wünscht und dann wird er abgesägt. Und zwar abgesägt ist, glaube ich, also jetzt nicht ganz wörtlich zu verstehen, aber es ist schon ziemlich deutlich.
Ja, dass dann auch sich dieses System natürlich, das nicht nur nach außen hin Gewalt ausübt, sondern total auch nach innen, dass dieses Harkonnen-System ja auch nichts anderes kennt, außer gefressen werden und selber fressen. Deswegen vernichten die sich natürlich auch selber, wenn sie nicht die Leistung bringen. Aber das ist natürlich trotzdem, trotz dieser Simpelheit, auch wenn ich das so beschrieben habe, würde ich das nicht mal als Kritikpunkt unbedingt sehen, weil das ist natürlich trotzdem auch eine hohe Kunst, diese vielleicht eigentlich simple Botschaft so eindrucksvoll umzusetzen und mit so viel, auch mit einer sehr großen Ruhe, wirklich auch mit großen Gesten. Ne? Das ist jetzt so, es gibt eine Szene, wo dann der quasi nach Raban, der große Bösewicht, dann der Harkonnen vorgestellt wird, Fate Rauter, glaube ich, aus, dann vorgestellt wird und der da quasi in einem Gladiatorenkampf kämpft und der eigentlich gewinnen soll, diesen Gladiatorenkampf, deswegen werden auch seine Kontrahenten eigentlich unter Drogen gesetzt, aber Onkel ist es, glaube ich, der Herrscher der Harkonnen, hat sich quasi was Kleines überlegt und das ist so eine, und dann treffen die so aufeinander und unterhalten sich über diese List und das war so ein Geburtstagsgeschenk von dem Onkel an ihm, dass er sich auch mal im Kampf richtig beweisen kann, dass er jemanden mal richtig vernichten kann, nicht nur jemanden, der unter Drogen gesetzt ist und quasi gar nicht mehr fähig ist. Und das ist irgendwie mit so einer Finesse gespielt und mit so großen Gesten auch gespielt. Ne? Das ist ja auch alles dieser, gerade der Stellan Skarsgård als der Baron von der Harkonnen. Es ist eigentlich auch eine total simple Rolle, weil es ist ein machtgeiler Herrscher, der noch mehr Macht haben möchte. Mhm. Aber der macht das mit so großen Gesten in seinem Sessel und er ist zu dick eigentlich, um sich noch bewegen zu können. Er ist so überfressen, auch von Macht, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann und quasi so kleine Bobbles hat, die ihn, so kleine Bälle, die ihn quasi
am Leben erhalten.
Am Leben erhalten
ist wie so ein Dialysegerät, das mit ihm rumfliegt.
Genau, und damit kann er auch fliegen, was die Harkonnen irgendwie können. Die können ja durch ihre
oder die Schwerkraft aufheben. Schwerkraft so sieht es eher aus, oder?
Aufheben, genau. Die haben irgendeine Technologie, die wird jetzt auch nicht groß nochmal eingeführt oder erklärt. Aber das ist natürlich dann irgendwie total eindrucksvoll, trotzdem so zu sehen. Selbst diese eigentlich simple Charakter mit so einer simplen Botschaft. Mhm. Aber ich finde, dadurch gewinnt das natürlich total.
Es ist fast schon Theater,
aber es wirkt nicht aufgesetzt. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Kunst. Ja. Weil das ganz leicht hätte das aufgesetzt wirken können. Ja.
Und das schaffen sie wirklich gut. Und ich glaube, das ist auch was, wo der David Lynch, was den David Lynch Dune so memehaft auch macht, ne? Dass es halt total aufgesetzt wirkt. Und das schafft er. Also er schafft es sogar, so cheesy Momente, die auch cheesy, leicht cheesy aussehen könnten. Nämlich wenn ganz am Anfang die Harkonnen das erste Mal anfangen zu fliegen, also die Schwerkraft aufzuheben. Das kann sofort an Kenny aussehen. Das kann sofort komisch aussehen.
Aber lachen, dass man lachen muss.
Sie schaffen es, dass es zwar irgendwie so off aussieht, so, ist das jetzt richtig, aber auch bedrohlich gleichzeitig.
Ja.
Und das ist wirklich eine große Kunst, glaube ich. Und er ist, also da würde ich dir absolut zustimmen, er ist halt einfach zu verstehen. So, ich meine, wir hatten ein kleines Problem. Wir sind ja nach Prag gefahren. Das ist, nur wer jetzt denkt, sie wollen Geld sparen oder was weiß ich. Das ist einfach das nächste IMAX-Kino bei uns. Also Berlin ist weiter weg von uns. Außerdem ist Prag toll. Das heißt aber in dem Fall, dass wir den Film auf Englisch gucken, deswegen, ich weiß auch nicht, wie man die Namen alle ausspricht, die es noch nicht im ersten Teil gab. Aber also wir haben den auf Englisch geguckt, mit tschechischen Untertiteln ist das dann immer. Und das ist kein Problem, weil den kannst du relativ easy ignorieren. Das Problem ist nur, wenn die alle Fremen sprechen.
Ja, und Harkonnisch, also es gibt ja zwei Fantasy-Sprachen, die in dem Film häufiger vorkommen.
Dann hörst du halt Harkonnisch mit tschechischen Untertiteln.
So, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil also mein Tschechisch ist schon schlecht, aber mein Harkonnisch ist tatsächlich noch schlechter. Ja. Und das heißt, das konnten wir ja nicht verstehen, deswegen haben wir wahrscheinlich so 30% des Films nicht ganz so mitbekommen, weil die Bildsprache ist eindeutig genug, dass ich sagen würde, absolut, wir haben an sich alles verstanden. Ja. Es gab vielleicht eine Szene, wo ich mir schon gewünscht hätte, dass verschiedene, aber es war klar, also was das Ergebnis ist und warum ungefähr, was ungefähr gesagt worden muss. Aber das muss man dazu sagen, dass wir sozusagen die Szene auf Fremisch und auf Harkonnisch ist, das ist auch nur ganz kurze Szene, die kann man, glaube ich, wirklich ignorieren, aber das ist Fremisch, das wäre schon ganz wichtig oder wäre ganz gut gewesen, wenn man es auch mitverstanden hätte, aber es war dann unser Fehler, dass wir dann auch gemerkt haben, stimmt.
Also man kann
das gab es ja auch im ersten Teil, dass sie gesprochen haben. Also, aber jetzt.
Also man musste es dann leider nachlesen, was passiert, aber das war auch okay. Ich fand, das hat das Schauen nicht eingeschränkt.
Ja. Ne? Ich habe mich dadurch selber auf einem Planeten gefühlt, unter fremden Leuten, die ich halt nicht verstehe.
Und gerade am Anfang, wo das Fremisch von unserem Hauptcharakter noch nicht so gut ist, da hat man sich so sehr close zu ihm gefühlt. Aber spätestens, als dann irgendwelche Witze gemacht wurden und die tschechisch sprechenden Menschen um uns gelacht haben, habe ich gedacht, ach Mann. Schade. Aber es war jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich würde das dem Film mal als positiv.
Ja, und Denis Villeneuve hat ja auch selber im Interview gesagt, dass er eigentlich keine Dialogfilme mag, wo viel gesprochen wird, dass er darauf auch verzichten gerne würde. Und wir konnten es ein bisschen besser nachvollziehen, dass er vielleicht das auch im Hinterkopf immer hatte, dass er auch so dreht, dass die Bildsprache an sich auch schon viel, viel rüberbringt.
Ja.
Das können wir auch so bestätigen.
Ja.
Genau.
Also eigentlich positives Fazit,
ich würde auf jeden Fall, ich meine, das ist auch so ein detailverliebter Film, der, glaube ich, auch so total davon lebt, wenn man sich die mehrmals anschaut. Ne? Auch alleine wie das Thema, auf dem Wüstenplaneten spielt natürlich Wasser eine ziemlich große Rolle.
Ja.
Und für die Fremen natürlich besonders. Deswegen hat Wasser auch so eine heilige Bedeutung, dass dann zum Beispiel auch die Leute, wenn sie sterben, quasi deren Wasser aus dem Körper gezogen wird. Und das dann bei den Fremen in so eine kulturelle Stätte dann quasi sich in so einem See quasi dann dieses Wasser reingetan wird. Und dass man dieses Wasser auch nicht irgendwie trinken oder verwenden darf, das ist quasi wirklich heilig, das sind die Seelen quasi so symbolisiert der Fremen und dass sie auch sehr allergisch darauf reagieren, wenn man weint oder sich übergeben muss, weil
dann verschwendest Wasser.
Du verschwendest Wasser. Ja. Das sind so kleine Details und auch wie diese Gegenstände dann halt aussehen, wie dann halt so ein Gerät irgendwie aussieht, um sich das Wasser zu entziehen, das hat irgendwie alles so eine totale Wertigkeit. Und sieht so aus, als hätte man sich da sehr, sehr lange mit beschäftigt. Das ist alles auch so handfest und wirklich wirkt wie ein echtes Universum. Deswegen auch wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Deswegen also an sich habe ich da ziemlich Positives zu erzählen. Auch wenn man vielleicht sagen kann, es ist jetzt kein, also es vielleicht fehlt zum Ende hin einfach nur die große Überraschung oder doch das große, clevere Kommentar. Vielleicht bietet das am Ende halt auch der Roman gar nicht so her. Oder braucht noch ein bisschen, bis es dahin kommt. Ich meine, es sind an sich 6 Bücher. Ich weiß nicht, willst du diese alle 6 Bücher dann schon haben als Verfilmung von Denis, dass er jetzt seine nächsten 15 Jahre damit verbringt, das zu verfilmen?
Ich glaube, das wäre schlecht, weil ich glaube, das funktioniert jetzt und das hat seine Zeit, aber ich weiß nicht, ob das in 5 Jahren immer noch funktioniert, wenn man dann das ist, also ich glaube, diese Filme, die sind schon relativ, oder die könnten, gerade was so Bildsprache und so weiter geht, relativ prägend sein für auch das Genre in Zukunft. Also das ist weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Aber zukünftige Filme werden sich auf jeden Fall an diesen Film messen lassen müssen. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ob man dann jetzt die ganze Zeit das immer noch machen will, ich weiß nicht genau. Das wird sich dann auch totlaufen irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob das so das Ziel ist. Also was man auch dazu sagen muss, nach Part 1 war ja sozusagen der Bold Move, den zweiten gleich anzukündigen, obwohl er, glaube ich, noch gar nicht so richtig bestätigt war. Ja. Das ist in dem Fall nicht gemacht worden. Es ist kein Part 3 angekündigt worden.
Ja.
Im Film jetzt, meine ich jetzt, im Abspann. Und ich weiß nicht, ich finde tatsächlich, auch wenn ich Bock habe, jetzt mehr von dieser Welt zu sehen, ich fände es auch gut, wenn sie es jetzt dabei belassen. Ich könnte damit leben.
Ja, aber ich kann mir fast vorstellen, weil an sich wurde auch das Interesse schon bekundet,
ja, klar,
dass am dritten Teil durchaus man machen will und ist jetzt auch sehr erfolgreich, was man bisher gesehen hat, auch vom Einspielergebnis her, hat es so schon fast den ersten Teil eingeholt, in seiner gesamten Spielzeit. Mhm. Deswegen, der wird wahrscheinlich dann auch mehr einnehmen am Ende des Tages und dadurch an sich ist ein dritter Teil auch logisch. Deswegen, den werden wir wahrscheinlich noch bekommen. Ich hoffe aber zumindest, dass dann das vielleicht dann das Ende ist, weil da geht es ja letztlich endlich um diesen heiligen Krieg, der dann geführt wird, wo man dann nochmal den Fall von Paul Atreides dann quasi nochmal zum Ende bringt. Quasi dann wirklich der gefallene Held dann vielleicht nochmal besonders diese Erzählung nochmal wirklich zum Endpunkt führt. Mhm. Aber ich hoffe wirklich nicht, dass wir vielleicht alle 6 Bücher bekommen, weil an sich, ich habe mir zumindest kurz mal angeschaut, was die späteren geht, da sind wir dann auch schon ein paar 100 Jahre in der Zukunft quasi dann am 5., 6. Buch, wo wir dann irgendwie mit den Kindern von Paul Atreides zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob wir dann das nächste Cinematic Universe unbedingt brauchen, weil man könnte es natürlich machen, wenn man will, weil ich meine, der Imperator heißt Imperator Shadaman der Vierte. Was ist denn eigentlich mit 1 bis 3 passiert, ne? Da könnte man noch mal auf Disney Plus vielleicht, ne? Oder auf dann Max, wäre es dann, glaube ich, eine kleine Prequel-Serie machen. Möchte ich nicht. Gar keinen Fall. Warner, macht das nicht.
Macht das nicht.
Ich warne euch.
Macht das nicht.
Es ist wirklich, das ist, glaube ich, am Ende ist es leider immer so ein Hintergedanken, den ich auch nicht loswerden kann, weil wenn ich so eine großen Filme immer sehe, die dann schon erfolgreich sind, ich möchte nicht, dass dann für die nächsten 10, 15 Jahre nur noch sowas bekommen. Mhm. Ich würde auch mal ganz gerne, dass dann große Filme auch für sich stehen dürfen. Und vielleicht 3 Teile, aber dann ist auch wirklich gut. Ja. Das bleibt dann irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass man gefühlt, es hört halt nie auf, du kannst nie eine Geschichte mal wirklich zu Ende erzählen. Das ist natürlich hier auch, das an sich, es wäre auch schon spannend, wenn hier kein dritter Teil kommt, weil es gibt an sich schon einen Endpunkt, aber der natürlich so endet, dass du sagst, naja, eigentlich musst du schon jetzt wissen, was passiert ist, nachdem dieser Krieg ausgebrochen ist, aber eigentlich auch wieder nicht.
Nee, ich kann mit dem offenen Ende gut leben.
Ich kann das mit auch, so ein offenes Ende kann ja wirklich auch spannender sein als ein definitives Ende.
Ja.
Deswegen, das würde ich mir eigentlich dann schon wünschen und dass Denis Villeneuve ist dafür eigentlich auch ein zu talentierter Regisseur, als dass er jetzt bei Dune versauert. Dass er sich gerne auch einer anderen Franchise oder einer eigenen Geschichte nochmal widmet. Oder gern in Arrival 2. Das würde ich eher von dir sehen wollen als in Dune 3, glaube ich. Auch wenn ich den zweiten Teil wirklich toll fand. Und ich glaube auch besser als den ersten, tatsächlich.
Ja.
Hat mir, glaube ich, besser gefallen.
Den Eindruck hatte ich, also für mich persönlich auch.
Tatsächlich. Wahrscheinlich aber auch, wie gesagt, durch
wegen
das
IMAX,
wegen auch IMAX, ne, und der geile Sound, muss man schon dazu sagen. Aber ja, an sich, ich wäre auch wirklich fein damit, wenn das erstmal das Letzte ist, was wir von Dune sehen. Auch wenn das nicht heißen soll, dass der schlecht war, auf gar keinen Fall. Gerne mehr davon. Ja, aber für mich, ich würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren, wie der im Nahen Osten wahrgenommen wird, dieser Film.
Ja.
Und das ist, glaube ich, natürlich ein Punkt, weil das ist natürlich allein dieser Name Heilige Krieg und im Buch wird wohl dann auch der Begriff Dschihad dafür benutzt, für diesen Heiligen Krieg. Also die Anspielung auf islamistischen Glauben Islamismus existiert auf jeden Fall und man erkennt auf jeden Fall in der Kultur der Fremen erkennt man auch viele muslimische Praktiken oder halt den islamischen Glauben. Und da würde ich mich mal fragen, wie das halt auch so Leute wahrnehmen, weil das ist auch durchaus eine Kritik, die ich mehrmals gelesen habe, dass natürlich Frank Herbert hier sich auch dem bemächtigt hat, quasi diese Erzählung und natürlich auch dieser Erzählung folgt, ne, die Muslime, die hier fundamentalistisch einen heiligen Krieg anzetteln. Das kommt natürlich auch einigen sehr gelegen und man könnte natürlich, wenn man will, diesen Film auch dazu benutzen, zu fremdenfeindlichen Aussagen, wenn man den so deuten möchte als Metapher. Ich glaube, das würde ich dem Film jetzt nicht unbedingt so nahelegen, weil er wirkt auch dafür auch trotzdem zu sehr als sein eigenes Ding. Er orientiert sich schon stark am Islam, aber er ist diese fremische Kultur wirkt trotzdem sehr eigen. Und ich glaube, durch diese ganze Verzerrung durch Spice und Drogen und Zukunftsvision und Geheimbünde im Hintergrund, eine Galaxis, ein Imperator, ist es wiederum auch nicht so islambezogen unbedingt. Ist auch also, sehr viel mehr als das.
Also man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, so zu sein wie den Film, den wir in der vergangenen Folge besprochen haben, wo man wirklich so von antimuslimischem Rassismus sprechen kann. Operation Kingdom, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Aber ja, ich verstehe auch die Kritik. Also aber da müssen wir vielleicht mal auch warten, wenn der weltweit, also wenn er wirklich wenn es überall dann Kritiken dazu gibt und noch ein bisschen mehr darüber diskutiert wird.
Und Zeitverlauf ist, ne?
Um dann genau, und er auch nicht nur im Kino läuft, sondern auch noch anders zugegriffen werden kann und so, da wird sich sicherlich noch mal einiges tun.
Aber trotzdem ist, glaube ich, am Ende des Tages auch eine sehr starke Leistung vom Film, weil an sich erzählt vom Fall eines Helden oder wie man halt sich radikalisiert, indem man sich einem charismatischen Anführer angehört und dem irgendwann folgen möchte und sich irgendwann fragen muss, das ist ja gut. Das ist das ja auch zumindest auch in meiner Wahrnehmung her, diese Diskussion auch sehr, sehr stark gibt, weil sehr viele Leute zumindest erstmal so Paul Atreides sehr positiv gegenübergestellt sind und man schon diskutiert, ist das wirklich gut zu gesehen? Warum folge ich dem eigentlich? Warum funktionieren diese großen Gesten, diese großen Reden so gut, dass ich dem erstmal sozusagen auf seiner Seite bin und warum will ich eigentlich nicht erkennen, obwohl der Film es direkt anspricht, hey, es besteht die absolute Chance, dass er Milliarden von Menschen umbringt. Und es eigentlich auch sehr eindeutig macht, dass ja, es wird wahrscheinlich genau das passieren. Warum man dann trotzdem so bereitwillig ist, jemandem zu folgen. Und allein, dass man darüber diskutiert oder sich fragt, wie funktioniert das und dass der Film diese Bilder auch gegen sich selber benutzt, ne, weil natürlich Paul Atreides groß inszeniert wird, auch in seinen Reden, allein wenn er halt läuft, im Sonnenuntergang quasi, ne, dann wird er natürlich heroisiert, aber auch gleichzeitig auf narrativer Ebene auch dekonstruiert. Deswegen ist dann trotzdem diese einfache Erzählung eigentlich auch wiederum schon komplex oder komplexer, als es vielleicht anmuten mag. Und ich nehme zumindest auch wahr, dass darüber auch diskutiert wird und noch viele Leute sozusagen Porträts schon sehr positiv gegenübergestellt und andere sagen, lies doch mal dann wenigstens oder warte mal ab, bis dann der dritte Teil kommt, dann wird es jetzt richtig offensichtlich. Ja. Und da ist, glaube ich, nochmal sehr spannend zu sehen, wie dann sozusagen diese narrative Falle, die dann Frank Herbert und dann Villeneuve auch gemacht haben, sozusagen erst so einen Helden aufzubauen und ihn dann fallen zu lassen, dass das dann allen offensichtlich wird, was aus ihm geworden ist. Deswegen ist dann vielleicht dann auch spannend, wenn dann doch ein dritter Teil kommt, wenn das nochmal sehr offensichtlich wird. Ich meine, an sich ist es hier schon offensichtlich genug, aber trotzdem glaube ich, auch an sich so ein spannender Film auf jeden Fall.
Ja. Schaut ihn euch an.
Ja.
Schadet nicht.
Anguckbefehl.
Ja. So, die Oscars. Wollen wir noch kurz über die Oscars sprechen?
Ja.
Weil die Leute warten auf nichts sehnlicher, als dass wir beide endlich unsere Takes zu den Oscars loswerden.
Sandra Hüller hat es leider ja nicht geschafft.
Aber die Filme mit ihr.
Also, das stimmt, das stimmt. Die Anatomie eines Falls hat bestes Drehbuch bekommen. Und Zone of Interest wurde bester fremdsprachiger Film.
Und Ton-Oscar auch.
Und der Ton-Oscar. Das haben wir ja auch schon vorausgesagt.
Also am Ende sind wir ehrlich 3 Oscars für Sandra Hüller. So.
Das stimmt. Das stimmt. Und vielleicht war sie auch im Godzilla-Kostüm.
Wer weiß. Das auch. Also mir ist aufgefallen, als ich dann drüber nachgedacht habe, wir haben erstaunlich viele, viele Filme, die in den Oscars gelaufen sind und die aber auch erfolgreich waren, dieses Jahr besprochen. Ich weiß nicht, woran das lag. Die Oscars haben gefühlt ein gutes Jahr gehabt. Mhm. oder wir haben ein gutes Jahr gehabt oder beides. Ich habe lange nicht mehr so viele Oscar-Filme gesehen. Und ich auch lange nicht mehr so wenig dran rumzukritteln gehabt, muss ich sagen.
Ich würde sagen, ich bin eigentlich auch mit eigentlich allem zufrieden.
Also mit ganz, also die meisten Auszeichnungen mit weitem Abstand, wenn ich es nicht gesehen habe, 7 Oscars Oppenheimer. Das war fast zu erwarten, würde ich sagen. Großer Verlierer, wenn man davon sprechen kann, in Anführungsstrichen. Also sagen wir so vom Ratio Nominierungen zu Gewinnen, nämlich 10-0 war Killers of the Flower Moon. Ist, glaube ich, jetzt auch auf Apple TV verfügbar zum Schauen. Barbie auch 8-1. Also ich sag mal so, die Nominierung ist auch, das ist eine Oscar-Nominierung, ne? Das ist jetzt nicht, dass die Filme deswegen schlecht sind, sondern diese Filmliste, die kann man, glaube ich, so weiterempfehlen. Ja. Aber so alle Punkte, wo wir uns gesagt haben, na, das wäre doch interessant. Also Zone of Interest freut mich wirklich sehr, sehr, weil wir haben auch lange über den Film gesprochen, könnt ihr euch anhören, waren beide sehr, fanden den Film beide sehr gut, auf eine ganz andere Weise als jetzt Dune zum Beispiel. Aber auch eben Godzilla. Das war ja auch ein Geheimtipp, den wir Ende letzten Jahres gesehen haben, wo wir auch eine Folge dazu gemacht haben.
Auch wenn wir Kritik
haben.
An der Geschichte hatten, muss man dazu sagen.
Absolut.
Ne?
Und er hat ja aber auch zu Recht den Special Effects Oscar bekommen.
Und das finde ich wirklich auch ein gutes Signal, weil das ja auch der Film ist, der am günstigsten war von allen Nominierten. Und selbst, ich glaube, wir hatten ja damals, was auch bei Wikipedia irgendwie steht, dass der 15 Millionen gekostet hätte oder 10 Millionen.
Irgend sowas.
Und da hatte sich der Regisseur auch mal gemeldet und gesagt, er hätte gewünscht, dass es so viel war. Also tatsächlich für die eigentliche Produktion war es wahrscheinlich dann wohl noch weniger.
Ja.
Und das damit hinzubekommen, ist wirklich absolut beeindruckend und sehr verdient und finde ich auch wirklich dann mal ein Zeichen, weil der Film auch sehr bewusst seine Spezialeffekte einsetzt und das eben nicht so wie dann moderne, gerade Comic-Verfilmungen, wo man so irgendwie gefühlt hat, ein Teppich hat, wovon sicherlich viele Szenen auch echt toll aussehen können und auch viele Leute da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Aber dass hier wirklich auch nochmal ein Film ausgezeichnet wird, der sehr bewusst sein CGI einsetzt, dann aber zum maximalen Effekt und dann aber auch weiß, wenn das nicht mehr nötig ist und quasi aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel macht. Das finde ich wirklich außergewöhnlich, weil ansonsten ist dieser Oscar für die besten Spezialeffekte ist meistens ein Oscar des Exzesses, könnte man es, glaube ich, nennen, der sehr viel dann die belohnt, die maximal CGI überall hinklatschen.
Und wenn du dir die anderen Co-Nominierten anschaust, ne, Guardians of the Galaxy Volume 3, kann man das sagen, Napoleon ist auch sehr gut ausgestattet, einfach aufgrund auch der historischen Dings. Mission Impossible
auch.
Auch.
Aber ich meine, die sind natürlich, ist das
die sind alle anders geartet, ne?
Stuntwork, lastig.
Ja. Und The Creator, da haben wir auch lange drüber gesprochen, ist ja auch, es macht auch vieles spannend und anders im Vergleich zu wie normalerweise. Liegt aber an Gareth Edwards, der auch mal einen Godzilla-Film gemacht hat.
Zufall.
Also, der auch einen interessanten Ansatz wählt, aber ich glaube, also damit bin ich am zufriedensten fast schon, muss ich sagen. Godzilla Minus One. Der Junge und der Reiher, auch bester Animationsfilm geworden, über den haben wir auch gesprochen. Ja. Also eigentlich ist die Oscar-Liste dieses Jahr, kannst du fast alle bei uns nachholen. Besser Dokumentarfilm, 20 Tage in Mariupol habe ich.
Kann man sich auf der ARD auch noch anschauen,
ARD Mediathek. Können wir auch mal verlinken. Also ich habe den jetzt erst nach den Oscars geschaut, er ist schon eine Weile dort online. Den sollte man sich wirklich nur angucken, wenn man dafür bereit ist, sich wirklich einen ganz schlimmen Film anzuschauen. Wenn es einem gut geht, dass es einem danach schlecht geht, wenn man dafür bereit ist, dann sollte man sich den gucken. Aber er ist eine große Empfehlung. Also auch wirklich ein würdiger, bester Dokumentarfilm.
Ja.
Kollegen, die nur kurz umrissen, Kollegen von der Associated Press, also die größte Nachrichtenagentur der Welt aus den USA, mit zig hundert Büros in aller Welt. Und eben Journalistenkollegen, ein Team, die von Kriegsbeginn an in Mariupol in der belagerten Stadt eigentlich waren und sich dort in einem Krankenhaus versteckt haben und so und immer mitgefilmt haben und immer Sorge haben, wie kriege ich jetzt die Daten, die Filme, die Videos, die Fotos raus, damit die Welt darüber informiert wird, was hier gerade passiert. Also kann man sich ohne weitere Kosten angucken, indem man einfach
sollte man sich auch anschauen.
Die ARD Mediathek anmacht, ja.
Genau. Ansonsten glaube ich auch wenig Überraschungen gewesen, deswegen sind sie eigentlich recht fein mit den ganzen Auszeichnungen, deswegen auf jeden Fall wohl ein gutes Jahr gewesen und Christopher Nolan hat jetzt endlich auch seinen Oscar, seinen redlich verdienten, auf jeden Fall.
Hat viele Filme dafür gemacht,
deswegen ist ja auch mal ganz schön, dass das jetzt geklappt hat.
Ja.
Ja.
Damit sind wir durch, oder?
Würde ich auch sagen.
Dann bis nächste Woche.
Ja.
Habt Spaß. Geht vielleicht zu Dune ins Kino, es lohnt sich.
Ja.
Oder geht zu irgendeinem anderen Film ins Kino, ist eine gute Zeit gerade. Es gibt gute Filme, die laufen. Son of Interest läuft auch noch im Kino.
Ja.
Also, geht ins Kino. Bis dahin.
Ciao.